Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Ja, wir haben heute Erntedankfest und in Erntedankfest blickt man ja zurück, blickt man nach vorne und man sagt Gott Danke. Danke für all dies, was er uns brachte, für diese Fülle, wo wir auch in der Schweiz haben dürfen. Vor allem aber, wir feiern ja noch heute das Abendmahl. Es ist das größte Dank für all dies, was er dort am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Und indem wir ja dieses Mahl einnehmen, sagen wir Danke, wir erinnern uns an dies, was er für uns vollbracht hat. Aber indem proklamieren wir auch, dass wir zu einer neuen Schöpfung geworden sind. Dass Gott in uns lebt und weil er in uns lebt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wenn Christus in uns lebt, dann sind wir zu einem neuen Wesen geworden und dementsprechend wird auch dies sichtbar. Sichtbar für unsere Mitmenschen, für die, die draußen sind, sichtbar in der Art und Weise, wie wir handeln, wie wir sie auch begegnen. Und diese Begegnen unserer Mitmenschen ist von enormer Wichtigkeit. Ich hatte das ja kurz ja schon erwähnt, oft hat man Mühe mit so Randgruppen. Man hat Mühe mit Menschen, die anders sind, als so wie wir es sehen. Und sind wir ja ehrlich, ja, wir haben schon ein Problem in uns. Und dieses Problem heißt, dass wir ein Schubladensystem da oben im Kopf haben. Das Schubladensystem, es zeigt sich wie folgt, wir begegnen Menschen und dann öffnen wir ein Schublad und stecken wir ihn in diese Schublade hinein, wo er auch hineinpasst. Ja? Dann sind das, ich sage jetzt mal, die, wo mir nicht so sympathisch sind, die kommen ganz unten rechts, ja, und die, wo ganz sympathisch sind, oben rechts und wenig sympathisch oben links und so weiter und so fort. Und ja, so begegnen wir. Begegnen wir Menschen, die vielleicht anders denkend sind, die anders aussehen, anders aussehen, vielleicht weil sie andere Art Kleidung haben, wie wir es uns gewohnt sind, vielleicht das Äußerliche, wie sie aussehen, vielleicht Hautfarbe und so weiter und so fort. Und das ist oft ein großes Problem, weil wir haben diese Schublade und auf diesen Moment, wo wir einen Mensch in eine Schublade hineingesteckt haben, was passiert? Wir begegnen diesem Mensch nicht mehr neutral. Wir begegnen ihm nicht mehr in diese Liebe Christi allein. Und ja, leider ist das so, dass wir nie ganz neutral sind. Stimmt's? Wir laufen durch die Gasse Bern und wir haben viele Schubladen offen und wir schließen sie ziemlich schnell. Ja, das ist halt so. Aber wir müssen uns vor Augen stellen, ja, wie sieht Christus unsere Mitmenschen? Oder anders mal, wie hat er uns mal begegnet? In welcher Schublade hätten wir uns damals, wo wir noch ungläubig waren, hineingesteckt? Es war seine Gnade und seine Liebe. Unverdiente Gnade, dass wir zu Kinder Gottes geworden sind. Keiner von uns, der heute da ist, hat es verdient. Es ist Gottes Gnade. Aber diese Gnade gilt nicht nur uns, sie gilt auch die, die draußen sind. Ja, und es ist halt so, wir begegnen Menschen, und wenn Menschen von Würde sind, ich sage Würde durch etwas, was sie gelernt haben, da hat einer einen Doktortitel, einen zweifachen Doktortitel, dann denken wir, wow, der hat etwas erreicht. Das hat er auch in gewisser Hinsicht. Wir müssen sehen, die 12 Jünger Jesus, die 12 Jünger, was waren sie hauptsächlich vom Beruf? Fischer. Ja, da gab es einen, der war gar nicht so beliebt, das war einer Matthäus, der war was? Ein Zöllner. Es war auch so eine Randgruppe, eine Gruppe, die man nicht gern begegnet hat. Die waren ja die, die man ja das Geld weggenommen haben. Ja. Und dann die Fischer. Und von wo kamen die Fischer? Aus Galiläa. Die aus Galiläa, das waren nicht die Elite des Volkes Israel. Die Elite wohnte in Judäa und die noch bessere wohnte in Jerusalem. Und die in Galiläa hatten sowieso einen komischen Dialekt. Ja, so komische Dialekte haben die ja in der Schweiz auch. Ja. Okay, man weiß ziemlich schnell, also ich bin noch nicht so weit, aber viele Schweizer können ihre Mitbürger genau einordnen nach ihrem Dialekt. Ja. Also ein ausländischer Dialekt erkennt man schnell, aber dann gibt es die schweizerische Dialekt, die aus Schaffhausen, die aus Basel, die aus Bern, und die aus Bern gibt es auch unterschiedliche Dialekte, stimmt? Ja. Und man weiß genau, von welcher Ort er ungefähr in Bern kommt, ja. Und die aus Galiläa genauso, die hatten auch so eine komische Dialekt, man hat ziemlich schnell erkannt, ach ja, das sind die Einfacher von Galiläa. Ja. Aber die, genau die hat Jesus auserwählt. Und durch diese 12 wurde eine Welt verändert. Okay, es gab noch eine Ausnahme, das war ein Paulus, tatsächlich ein Gelernter. Ja. Aber es brauchte diese Unterschiede, um eine Welt zu verändern. Ja, wie ist es bei uns? Wie begegnen wir unsere Mitmenschen? Wir haben Liebe erfahren und über diese Liebe lesen wir Johannes 3, lese Vers 16 und 17. Johannes 3, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werden. Also die Menschen von Gott geliebt. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit sie gerettet werden. Und der Grund, warum er es tat, weil er die Menschheit lieb hat. Und da beginnt eigentlich alles. Liebe ich meine Mitmenschen? Diese Gebot der Liebe, das kennen wir ja aus dem Johannesevangelium, aus der erste Johannesbrief, der erwähnt es ja mehrmals, dass wir einander lieben sollten, so wie Christus uns geliebt hat. Das ist die Agape-Liebe, die aufopfernde Liebe. Das ist die Liebe, die sichtbar sein sollte unter die Geschwister im Glauben. Und diese Liebe untereinander als Geschwister im Glauben sollte eine Botschaft sein für die, die draußen sind. Aber da kommt noch diese zweite Frage, wie begegne ich die, die draußen sind? Jesus, er begegnet einen Zöllner, nicht Matthäus, sondern Zacchaeus. Was war er? Ein Ober der Zöllner. Und dieser Mann, der suchte Orientierung. Er suchte die Orientierung und dementsprechend hat er Jesus gesucht. Und Jesus ist nicht vorbeigelaufen. Und er schaute auf den Baum. Er sah Zacchaeus und sagt, heute komme ich zu dir essen. Wie bitte? Jesus, du gehst bei einem Sünder essen? Bei der, der Geld wegnimmt von seinem eigenen Volk? Und das mit Wucherpreisen oft. Zu so einer gehst du? Ja, zu so einer gehe ich, sagt Jesus. Und er geht. Und was geschieht in diesem Haus? Durch diese Gegenwart Jesu verändert sich dieses Haus. Er bekehrt sich. Er tut Buße. Und eine Erweckung geschieht. Er begegnet die Samariterin. Auch da wieder. Die Samariter und die Juden haben wenig miteinander zu tun gehabt. Jeder hat der andere leben gelassen, aber Sympathie hat man nicht im Geringsten gehabt. Aber da kommt Jesus, geht durch Samaria, er begegnet diese Samariterin am Brunnen. Aber diese Samariterin war nicht irgendeine Samariterin. Auch in ihrer Gesellschaft war sie verpönt. Der Lebensstil, der sie führte. Sie lebte mit einem Mann, der nicht ihr Mann war. Und so weiter. Und da kommt Jesus. Und er begegnete sie als Mensch. Und sie erkennt, wer da ist und tut Buße. Über Jesus wurde gesagt, in Matthäus Kapitel 11, Matthäus 11, Vers 19, folgendes. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Nochmal der zweite Teil. Wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Also Jesus war wo? Bei den Zöllner und Sünder. Er begegnete die, die diese Heil so sehr brauchen. Wir wollen so ein Beispiel sehen. Und so ein Beispiel sehen wir in Johannes Kapitel 8. Johannes 8, sehen wir, wie Liebe alles ändert. Und es ist nicht ein Liebe, der toleriert. Es ist nicht ein Liebe, die Sünde stehen lässt. Aber es ist die Art und Weise, wie man den Mitmenschen begegnet. Und so haben wir diese Geschichte während der Laubhüttefest, Johannes 8, die Verse 1 bis 11, vielleicht ganz nebenbei. In verschiedenen ältesten Manuskripten kommt dieser Text nicht davor. In anderen Manuskripten kommt dieser Text, die Verse 1 bis 11, in Lukas Evangelium vor, ganz am Schluss. Und tatsächlich ist die Diskussion unter die, die auch übersetzen, wo gehört dieser Text hinein? Diese Geschichte ist sehr wohl geschehen. Aber wo es hineingehört in der Evangelie, ist unklar. Und trotzdem werden wir sehen, dass auch wenn diese Geschichte einen Bruch gibt in diesem Geschehen des Laubhüttefest, trotzdem passt diese Geschichte ganz genau da hinein, wo wir es im Johannesevangelium haben. Weil Jesus offenbart sich da. Er offenbart sich und er sagt, Vers 37 von Kapitel 7, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Und da meint er schlussendlich was, wer an mich glaubt, wie die Schriften gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Das sagte er ab von dem Geist, den sie empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also wer dürstet, der komme zu mir. Der, wo versteht diese Kapitulation vor Gott, ich kann Gott gar nicht bringen, dem werde ich zu einer neuen Schöpfung machen. Dem werde ich meinen Heiligen Geist geben. Der komme zu mir. Und dann kommt es zu diesem Ereignis vom Johannes 8. Dieser Text, die Vers 37 bis 39, die haben noch viel mehr uns zu sagen, aber das können wir gerne anders mal machen. Da kommt es jetzt, Vers 1 bis 11, aber vorher lese ich Vers 12 noch, Kapitel 8. Nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Also ich werde Ströme lebendige Wasser geben, er meint seinen Heiligen Geist. Und jetzt sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Auch wieder eine Beschreibung des Heiligen Geistes. Christus in uns. Es wird sichtbar sein, dass wir zu einer neuen Schöpfung geworden sind, dass Licht in uns hineinkommt. Aber das Licht kommt in die Dunkelheit hinein. Und wir begegnen einer Person, Vers 1 bis 11, die genau in diese Dunkelheit war. Und da kommt Jesus und bringt in diese Dunkelheit Licht hinein. Lass uns lesen. 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellen sie in die Mitte. Und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du? Was sagst nun du? Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit der Finger auf die Erde. Als sie nun fortführen, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, eine nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. geh hin und sündige nicht mehr. Eine wunderbare Geschichte, die oft leider auch missbraucht wird, um auch Sünde zu tolerieren. Aber lass uns sehen, was die Geschichte uns alles zu sagen hat. Wir haben eine traurige Geschichte, eine traurige Begebenheit. Diese Frau, diese Ehebrecherin, wurde weggerissen und gedemütigt. Wie das Ganze geschah, ist unklar, weil wir sehen, für Ehebruch braucht es wie viele Personen? Zwei. Da war nur die Frau da. Nur die Frau wurde angeklagt. Schon dies zeigt uns, dass das Ganze eventuell eine große Inszenierung war. Es ging diese Schriftgelehrten und Pharisäer gar nicht wirklich um diese Sünde der Frau, weil sonst hätte sie nach den Schriften auch den Mann bringen müssen. Sondern es ging ihnen nur um eins, Jesus fertig zu machen. Und wir werden sehen, wie man Jesus nicht fertig machen kann. Warum nicht? Weil er begegnet die Menschen anders. Erstmal selbst ist er heilig und er begegnet die Mitmenschen in Liebe. Was diese Liebe heißt, werden wir noch sehen. Und diese Frau wurde vor diese ganze Menschenmenge, weil wir das lesen, Jesus hat im Tempel, was hat er gemacht? Alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da waren viele im Tempel. Viele waren da, um zu hören. Es steht, alles Volk, wie viel waren es? 100, 200, 300, ich weiß es nicht. Aber es waren sehr, sehr viele. Und da müsst ihr jetzt vorstellen, diese Frau ganz allein. Sie wird da vor diese ganze Volksmenge gebracht. Eine Meute bringt sie vor diese ganze Volksmenge. Und dann, was war diese Frau? Wahrscheinlich ein zerbrochenes Gefäß, ein Wrack. Sozial, psychisch und auch moralisch war sie ein Wrack. Und ich glaube schon, dass diese Frau gesündigt hat. Aber diese Frau wurde genommen, sie hatte keine Stellung wahrscheinlich in der Gesellschaft. Und indem sie in Ehebruch lebte, sehen wir, wie schlimm es um ihr stand. Aber diejenigen, die sie zu Jesus brachten, sahen in ihr keine bedürftige Person, die missbraucht wurde, die in diese Falle der Sünde saß, unfähig war, sich selbst zu lieben und voller Schuld und Bitterkeit war. Nicht die sahen sie. Für die religiöse Führung, und da müssen wir uns selbst mal vor Augen stellen, wie sind wir? Was ist kein menschliches Wesen, sondern ein Objekt, ein Mittel zum Zweck. Und da kommt nochmal dieses Schubladensystem. Wie sehen wir unsere Mitmenschen? Ja, wie sehen wir diese Randgruppe auch in Bern? Und die gibt es da nicht wenig. Man muss nur zum Bahnhof gehen. Wie begegnen wir sie? Innerlich im Herzen. Wie begegnen wir diese Menschen? Wie denken wir über sie? Wie urteilen über sie? Diese Frau, nochmal, sie war nur ein Objekt, ein Mittel zum Zweck. Und da steht sie nun allein und stumm. Steht sie vor dieser ganzen Volksmenge. Vor Jesus und vor die, die sie beschuldigen. Wie viele es waren, wissen wir nicht. Aber ich nehme an, es waren nicht wenige. Weil es ging ja um eins, Jesus anzugreifen. Und diese Lektion, Jesus wird unterbrochen. Also nochmal, Jesus ist ja im Tempel. Er gibt ja eine Lektion weiter. Es wäre, als dieser Saal ganz voller wäre, mit 300 Personen. Und auf einmal kommt diese Beschuldigung da hinein. Und die ganze Lektion wird gestoppt. Ihr alle, schaut jetzt, was geschieht mit dieser einen Person. So war es im Tempel. Stellt euch mal vor, was diese Frau für Erniedrigung durchmachte. Nochmal, es fehlte ja jemand, der Mann, der genauso gesündigt hat. Und es kommt zum Schuldspruch. Vers 4 und 5 nochmal. Sie sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Tatsächlich, dies steht im Gesetz. Ehebruch ist ein Gräuel vor Gott. Die Ehe heilig vor Gott. Sexualität hat einen Platz und dieser Platz ist Ehe. Alles außerhalb dieser göttlichen Rahmen ist Unzucht und Ehebruch. Hurerei nennt es Gottes Wort. Und Gott gibt seinen Maßstab und sagt dementsprechend 3. Mose 20, Vers 10, wir müssen nicht öffnen, ja, solch ein Person, der diese Sünde begeht, er verdient die Todesstrafe. Das bis jetzt war alles richtig. Aber wir müssen sehen, nochmal, nur die Frau ist da. Und der Art und Weise, wie sie diese Frau angeklagt hat, es war religiös, gefühllos, anklagend, urteilend, verurteilend. Es war eine Art Frömmigkeit, aber sie war leblos bis auf die Grundmauern. Sie hatten alle Mittel, um jemanden anzuklagen, die sie angeklagt haben. Und da kommt diese wichtige Frage. Hatten sie auch die Mittel, um die Wunde zu heilen? Oder ging es ihnen nur um die Anklage? Aber waren sie da auch, um diese Wunde, diese Frau zu heilen? Äußerlich wie innerlich? Nein, es ging ihnen gar nicht darum. Und da, Vers 6 lesen wir, da sagen sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Also, um was ging es denen, die sie, diese Frau vor Jesus brachten? Es ging nur um eins, Jesus anzuklagen schlussendlich. Weil was wussten sie? Jesus ist anders. Ja, gesetzmäßig hätte diese Frau den Todesstrafe verdient. Und trotzdem wussten sie, dass jemand, der das Gesetz kennt, aber jetzt kommt er in ein Dilemma hinein, so dachten sie. Und sie wussten, er ist der Gnädige. Er ist der, der zu den Zöllner geht. Er ist der, der zu den diese Randgruppen der Gesellschaft geht, um diese zu begegnen. Und jetzt wollten sie wissen, okay, was machst du jetzt mit einer Person, die schuldig ist? Sie schauen erwartungsvoll auf Jesus. Was wird er jetzt sagen? Und wie wird er handeln? Was tut Jesus? Er bückte sich, Vers 6. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jetzt geschieht etwas ganz, ganz Besonderes. Was Jesus auf der Erde schreibt, wissen wir nicht. Aber jetzt bückt sich Jesus. Nochmal, diese ganze Volksmenge ist da vorne. Alle schauen auf diese Frau, die da auf der Seite steht. Die Ankläger vielleicht auf der rechten Seite. Alle schauen diese eine Person an, vielleicht mit ihrem Finger, vielleicht mit so voller Hassgefühle. Sie schauen sie an und sagen, du hast es verdient. Und da bückt Jesus. Was geschieht auf dem Moment, wo Jesus sich auf Erde bückt? Was geschieht auf diesem Moment? Die, wo ganz hinten sind, wenn Johannes jetzt sehen will, was ich da auf dem Boden schreibe, muss er aufstehen. Ja? Also alle schauen da auf den Boden. Wo schauen sie nicht mehr hin? Auf diese eine Frau. Auf einmal ist sie nicht mehr wichtig. Jetzt hat sie eine kurze Zeit, um was zu machen? Aufzuatmen. Sie merkt, oh, ich dachte, bald fliegen die Steine. Hätte sie wahrscheinlich verdient vom Gesetz her. Aber auf einmal, diese ganze Konzentration auf diese Person ist nicht mehr da. Alle schauen auf Jesus. Er bückt und alle wollen ja sehen, was tut Jesus. Und die ganz hinten können es ja nicht sehen. Alle wollen sehen, was tut er da? Was schreibt er auf? Ja, was er aufschreibt, das wissen wir nicht. Aber was geschieht nochmal? Um diese eine Frau die Peinlichkeit und Demütigung zu sparen, aller Blicken auf Jesus. Das ist Liebe. Sie ist schuldig. Sie weiß es. Jesus machte diese Frau nicht noch schuldiger, als sie schon war. Tun wir das auch? Er wollte sie nicht vernichten, sondern was wollte er? Sie retten. Er konnte sie vernichten, oh ja. Weil wenn jemand da war, der sie anklagen konnte, dann war es Jesus. Tut er nicht. Er hat ein Ziel. Diese Frau braucht Rettung. Aber diese ganze Meute, ihnen gefiel es nicht, was Jesus da tat. Ja, Jesus schreibt etwas auf die Erde und wir kommen noch gerade dazu. Aber in Vers 7, da lesen wir, als sie nun fortführen, ihm zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Was merken wir? Sie waren nicht zufrieden, dass er jetzt etwas tat. Sie waren nicht zufrieden, dass man nicht mehr an diese Person konzentriert haben, sondern sie wollten, ja Jesus, komm, mach sie schuldig. Sie ist ja schuldig. Was ist welche Strafe hat sie verdient? Du kennst das Gesetz. Komm, sag uns. Tut er nicht. Jesus tut aber etwas anderes. Er schreibt etwas auf der Erde. Vielleicht ganz kurz, Jeremia 17, Vers 13. In Jeremia 17, Vers 13 haben wir auch sowas wie auf der Erde zu schreiben. Und da lesen wir Vers 13. Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Jetzt frage ich mich, die sie ja vor Jesus brachten, das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie kannten das Gesetz und sie kannten Jeremia. Diese Schrift hat uns definitiv bei sich gehabt. Kurz vorher sagt Jesus, Vers 37 nochmal von Kapitel 7, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und jetzt haben wir der Vers 13. Jesus schreibt etwas auf dem Boden. Und jetzt kommt es. Jetzt kommen Sie sich erinnern an was? An Jeremia 17, Vers 13. Moment, wir haben schon sowas wie auf dem Boden zu schreiben. Und Jesus hatte schon gesagt, er ist der Quelle lebendigen Wassers. Wenn ihr jetzt etwas schreibt, es war eine tiefe Lektion für die jetzt alle da waren. Was er geschrieben hat, wissen wir nicht. Wir lesen nochmal, ja, Vers 13, Herr, du Hoffnung ist es, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Und die von mir weichen. Und jetzt sagt Jesus Folgendes, gehen wir zurück zu unserem Text. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jetzt hat er ihnen was gesagt und vorher was geschrieben. Der werfe der erste Stein auf sie. Also Jesus sagt, ja, im Gesetz steht es geschrieben. Bitteschön, holt Steine. Aber holt es, wenn ihr ein Maßstab erfüllt, wenn ihr ohne Sünde seid. Verstehen wir? Da ist eine tiefe Lektion für uns. Unsere Mitmenschen, wie begegnen wir sie? Sehen wir sie solche, die auch diese Erlösung brauchen? Verstehen wir, dass auch wir mal in diesem Zustand waren, in dem sie sich befinden, diese Mitmenschen? Weit entfernt von Christus, verloren und ohne Christus ewig verloren? Sehen wir sie als solche, die genau diese Erlösungsbotschaft so sehr brauchen? Und begegnen wir sie dementsprechend in dieser Liebe Christi? Verstehen wir, dass auch wir in diesem Zustand mal waren? Auch wir waren mal voller Sünde und uns ist alles vergeben worden. Darum gehen wir zum Tisch des Herrn. Alles ist uns vergeben worden. Alles. Die Religiösen, sie sahen das Gesetz im Licht einer Handlung, schwarz-weiß. Jetzt kommt Jesus und er hat ihnen schon lang vorher das Gesetz mal ausgelegt. Und so lesen wir nochmal, wenn der ohne Sünde ist, der wirft für den ersten Stein. Und da lesen wir Matthäus Kapitel 5, Vers 28. Matthäus 5, 28, da steht Folgendes. Ich lese noch 27 dazu. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also Jesus, er nimmt das Gesetz und erklärt es geistlich. Sünde beginnt wo? Nicht in den Akt selbst, sondern da oben in unsere Köpfe. Da beginnt die Sünde. Und Jesus sagt, der hat die Ehebruch begangen. Und dort genau bringt er sie auch hin, dort im Johannes Kapitel 8. Wahrscheinlich, vielleicht hat er eine Liste von Sünde aufgeschrieben. Vielleicht hat er seine Auslegung aus Matthäus 5 aufgeschrieben. Aber sie verstanden durch dies, was er gesagt hat, Folgendes. Und wir gehen zu Vers 8. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt. Sie haben gelesen und gehört. Das, was sie gelesen haben auf der Erde, hat sie angesprochen. Die Worte Jesus hat sie angesprochen. Oder besser gesagt, es hat sie schuldig gemacht. Aber das ist auch noch interessant. Er bückte sich ja zum zweiten Mal und schrieb auf die Erde. Jetzt müssen wir sehen, wo Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Hat er schlussendlich ihnen gezeigt, ihr seid alle schuldig. Und keiner warf einen Stein. Aber jetzt war diese ganze Volksmenge, vor allem die, die sie beschuldigt haben, waren in Verlegenheit. Diese Frau hat er geschützt, aber jetzt, wo er wieder bückt, hat er ihnen einen Schutz gegeben für ihre Verlegenheit. Nochmal eine Gedenkzeit. Und siehe da, als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, eine nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Alle gingen heraus. Ist dies nicht gewaltig? Nochmal, sie kannten das Gesetz, sie durften diese Frau tatsächlich steinen, aber ihr Gewissen hat ihnen gezeigt, auch wir erfüllen diesen Maßstab nicht. Und da stand Jesus auf und wandte sich zu der Frau. Er befreite sie von ihrer Peiniger. Er hat das Recht gehabt, sie schon zu sprechen, aber er hat auch das Recht, sie frei zu sprechen, sie zu befreien. Aber sehen wir, von Anfang an sah Jesus eine Person, der was? Er war der Person der Autorität. Aber er sah in der Person gegenüber nicht eine Person, der nur schuldig war. Eine Person, der so sehr Erlösung brauchte. Da standen zwei Menschen jetzt alleine, die unterschiedlich nicht sein konnten. Der eine vollkommen rein, heilig, Sohn Gottes, der Ewige. Und neben, gegenüber, ein Mensch voller Sünde, voller Schuld, ja, in Schuld geboren. Wie sehen wir uns? Wie sehen wir uns selbst? Pharisäerisch, selbstgerechtig oder schuldig vor Gott? Indem wir das Mahl des Herrn einnehmen, sehen wir uns genau in der richtigen Position. Schuldig vor Gott. Und wir sind so dankbar, dass er uns vergeben hat, dass er uns heilig gesprochen hat, dass er uns gerechtfertigt hat. Nicht weil wir es konnten, sondern weil er es für uns vollbracht hat. Aber Achtung! Indem wir unsere Mitmenschen aber ständig mit ins Gericht gehen, stellen wir uns oft in diese pharisäerische Selbstgerechtigkeit. Jesus beginne diese Frau mit Liebe. Liebe, die diese Frau zu was brachte? Zur Bekehrung, zur Sündebekenntnis. Jesus sagt, Vers 10, oder lass uns lesen, da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Jetzt müssen wir aufmerksam lesen. Was sagt er? Frau, hat dich niemand verurteilt? Frau, wo sind jene deine Ankläger? Aber wie begegnet er sie? Er konnte auch sagen, Ehebrecherin, Sünderin. Aber nein, Gott sagt Frau. Jesus sagt Frau, wie Gott sie geschaffen hat. Ein menschliches Wesen, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Wertvoll, kostbar vor Gott. Frau. Da war kein Anklager da. Frau. Und sie sprach, niemand Herr, niemand Herr. Jesus nahm sie an, damit sie sich selbst wieder akzeptieren konnte. Sie konnte sich selbst ansehen und erkennen, wie sehr sie Vergebung braucht. Dorthin hat sie Jesus geführt. Wir müssen sehen, die Wiedergeburt und Erneuerung beginnt nicht, weil du für schuldig befunden wurdest. Der Schuldspruch bringt nichts als was? Zerrissenheit, Hoffnungslosigkeit mit sich. Die Liebe bewirkt die Wiedergeburt. Ja, in der Wiedergeburtprozess hast du erkannt, dass du schuldig bist. Aber in diesem Zustand, dass du schuldig bist, und das ist auch das Problem aller anderen Religionen, weil da bist du schuldig und du kannst eigentlich nichts machen. Du machst etwas, vielleicht eventuell vor Gott zu bestehen können. Wenn der Moslem fragt auf der Straße, hast du eine Zuversicht, einmal bei Gott zu sein? Er sagt, vielleicht. Wenn Gott gnädig ist, Inshallah, sagt er. Aber eine Garantie, eine Sicherheit hat er nicht. Das ist so anders. Das Abendmahl, unser Schuldspruch. Jemand nahm es auf sich. Wir sind nicht mehr schuldig vor Gott. Ist dies nicht wunderbar? Genau dorthin brachte Jesus diese Frau. Oh ja, sie kannte ihren Zustand. Und dieser Zustand hat sie zerrissen. Und da kommt einer und er begegnet sie anders. Frau, sagt er. Und was sagt sie? Sie sprach, niemand Herr. Und da haben wir ihr Zeugnis. Sie sagt nicht, niemand Rabbi oder niemand, wer du auch bist, sondern niemand Herr. Sie erkannte, wer vor ihr steht. Du bist der Herr meines Lebens. Ich stehe, wie ich bin. Weil du, Herr, mein Fürsprecher geworden bist. Er erwartet und antwortet. Und ich glaube, das kann man so sehen, wobei sie die Augen des Herrn voller Liebe sieht, sprach er, so verurteile ich dich auch nicht. Nirgendwo hat er ihre Sünde toleriert. Nirgendwo. Aber ich verurteile dich nicht. Was ist dann dort und sprach mit dem Mann, der nicht lange danach am Kreuz von Golgatha starb? Er hat sie nicht verurteilt, sondern die Schuld auf sich genommen. Sie kam mit der Gewissheit, sie wird sterben. Sie wird gesteinigt werden. Ja, und dieser Tag ist sie gestorben. Sie ging frei. Vergebung, Erlösung. Sie ging als eine freie, vergebende, erlösende Person nach Hause. Warum? Liebe. Liebe. Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist auch dieser Ruf an uns bei der Wiedergeburt. Geh hin und sündige nicht mehr. Du hast Gottes Liebe, Gottes Gnade erfahren. Lass das Alte hinter dir. Und spätestens kurze Zeit danach, wo Jesus für sie gestorben ist am Kreuz, für uns alle gestorben ist, und wir zu Kinder Gottes geworden sind durch Gottes Gnade, wo Gottes Geist in uns kam, wo Ströme lebendige Wasser in uns hineinkamen und aus uns heraus strömen. Hoffentlich ist es so. Wir sind auf diesem Moment, erkenne mir, ich bin gestorben und nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und genau dies geschah mit dieser Frau. Diese Begegnung mit Jesus hat diese Frau verändert. Jesus sagt, nach diesem Ereignis, nun redet Jesus wieder, Vers 12, nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Da haben wir das Antwort. Er hat gezeigt, was es heißt, das Licht der Welt zu sein. Er hat gezeigt, was es heißt, für die Sünde das Licht zu sein. Aber er hat auch gezeigt, wie tragisch es ist, das Licht zu erfahren und es abzulehnen. Weil das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Diese Frau erkannte ihren Zustand. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sie beschuldigt haben, sie wurde sehr wohl in ihrer Gewissen angesprochen. Taten sie Buße? Gab es da eine Erweckung? Nein. Sie gingen alle weg. Alle. Vom Ältesten bis zum Jüngsten. Was war es? Das war ein selbstgerechter Glaube. Aus eigener Kraft, durch eigene Werke, kann ich vor Gott bestehen. Diese Frau aber erkannte, nein, ich kann doch Gott gar nichts bringen. Vor mir steht mein Erlöser. Was führt es diese Frau zu was? Zu einem Glaubensbekenntnis. Herr, du bist mein Herr. Genau dies, was die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht taten. Sie haben ihn nicht als Herr angenommen. Sie aber in ihrer Zerbrochenheit. Und nochmal, diese Zerbrochenheit führte zur Wiedergeburt. Warum? Weil Jesus sie nicht in ihrer Zerbrochenheit ließ, sondern in Liebe begegnet. Deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist dieses neue Leben in Christus. Das ist wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Er führt sie dorthin, was sie erkennt, was es heißt, ein neues Leben in Christus zu führen. Wir möchten es nochmal zusammenfassen. Wir sehen diese Frau in ihrem miserablen Zustand. Eine Frau, die gesündigt hat, Ehebruch begangen hat, die aber nur benutzt wurde, um Jesus eigentlich zu verurteilen. Und Jesus dreht diese Situation, dass eine diese Frau, die schuldig war, Erlösung erlebte, Liebe erlebte. Und die, die sie beschuldigt haben, gingen als Schuldiger heraus. Und nochmal die Frage an uns, die wir Christus gehören. Wir haben diese Liebe erfahren. Aber lasst diese Liebe immer vor Augen, weil so schnell sind auch wir gefangen von Selbstgerechtigkeit. So schnell sind wir gefangen, dass wir unsere Mitmenschen verurteilen und nicht sehen, wie sehr sie Jesus brauchen. Und dieser Grund, der Grund, dass wir jetzt vom Tisch des Herrn gehen, ist genau, um diesen Fokus uns wieder vor Augen zu stellen. Mensch, du hast es nicht verdient. Es ist Gottes Gnade.
Und dann dieser letzte Punkt, wo er diese Frau sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Es ist dieser Ruf an uns, weil Christus für uns gestorben ist. Weil der Zorn Gottes, der gerechte Strafe, die diese Frau verdient hat, die wir alle verdient haben, auf Gottes Sohn kam. Sind wir heute frei, gerecht vor Gott. Und freimütig können wir vor Gott kommen. Ohne Schuld, ohne Sünde. Aber es ist ein Ruf an uns. Und diese Frage an uns, leben wir auch dementsprechend? Genau darum lesen wir ja auch, lass uns dieses Abendmahltext kurz öffnen, 1. Korinther. Es ist ein Erinnerungsmahl, aber wir lesen da, wo es steht, 1. Korinther 11, lese auch Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und dieses Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also in dem Mahl, wo wir nehmen, verkündigen wir dies, was Realität wurde in unserem Leben. Aber dann sagt Paulus, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Es ist ein Ruf an uns, uns selbst zu prüfen, aber zu erkennen. Ist dies, wenn dies Realität wurde, dass Christus für dir starb, für uns starb, leben wir auch dementsprechend. Leben wir dementsprechend? Ich frage jetzt das noch ein bisschen ketzerischer. Lebe ich die Liebe Christi? Begegne ich meinen Mitmenschen in dieser Liebe? Oder bin ich, und das sind wir noch ziemlich schnell, wie ein Pharisäer, der durch den Straßen geht und jeder anschaut und verurteilt. Jesus, wo er hineinkam, bei den Zöllnern, da wurde Licht. Bei den Sündern, da wurde Licht. Bei der Ehebrecherin kam Licht hinein. Ich bin das Licht. Er ist gekommen, um zu erlösen. Und er ruft an uns, Licht zu sein. Christus zu leben. Es soll sichtbar sein, Geschwister. Und so wollen wir genau dies, was Paulus sagt, auch jetzt tun. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und da wollen wir gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen. Wir prüfen uns jeder für sich alleine und ich bete dann zum Schluss.